Hallihallo und Hallöchen und herzlich willkommen bei Behind the Story, Episode Nummer 23. Wie immer möchte ich in diesem Podcast-Format mit dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin da draußen, eine persönliche Heldenreise anschauen, einen spannenden Menschen betrachten und mit ihm über seine eigene Reise reden, über die Highlights und die Downlights, damit wir gemeinsam alle ein bisschen davon lernen und vielleicht die eine oder andere Entscheidung unseres eigenen Lebens in unserer eigenen Heldenreise künftig leichter treffen können. Ja, ich freue mich sehr. Dieser Podcast wird natürlich wieder unterstützt von campix.de und Team Digital. Und ich freue mich wahnsinnig, denn heute habe ich eine ganz spezielle Gästin oder einen weiblichen Gast, wie auch immer man das genderkorrekt formuliert. Denn mein Gast heute ist eine Empfehlung. Ich lade ja sehr häufig Menschen ein, die ich selbst kennenlerne oder die ich schon länger kenne, von denen ich weiß, sie haben eine interessante Vita. Und heute ist es tatsächlich so, dass mein Gast heute eine Empfehlung ist. Und zwar Grüße gehen raus von der lieben Katharina Stapel, die auf die Frage, wer denn eine spannende Vita hat, mir heute genannt hat, du musst unbedingt Grit Arndt Lauterbach einladen. Und sie sitzt auch schon im Studio, ich sehe sie schon. Ich möchte euch aber, bevor ich sie ins Studio hole, ein bisschen was über sie erzählen. Grit ist eine erfahrene Kommunikationsexpertin und Führungskraft. Aktuell leitet sie den Bereich Kommunikation und Partnerschaften beim Science Center Pheno in Wolfsburg. Zuvor war sie unter anderem Managing Director bei Fleischmann Hillary Germany und in vielen anderen internationalen Konzernen. Ihre Wurzeln hat sie im politischen und gesellschaftlichen Diskurs. Sie hat Politikwissenschaft studiert, war selbstständig in einer Agentur und hat sich sogar 2021 entschlossen, als Quereinsteigerin für das Bürgermeisteramt in Bad Gandersheim zu kandidieren. Sicherlich auch eine Episode, über die wir heute reden werden. Neben ihrer beruflichen Karriere begleitet sie auch Führungskräfte als Mindset-Coach. Mit der von ihr selbst entwickelten Grit-Methode, benannt nach dem englischen Begriff Biss und Durchhaltevermögen, zumindest habe ich das so entnommen ihren Unterlagen, fördert sie Resilienz, mentale Stärke, Klarheit und bei Führungsfragen eben entsprechende Positionierung der Menschen. Warum ist sie so interessant? Ich glaube, Grit zeigt, dass Kommunikation wirksam sein kann, wenn sie echt ist, wenn sie empathisch ist und wenn sie klar ist. Sie ist nicht nur eine Strategin, vor allem Dingen finde ich auch interessant, sie ist ein Haltungsmensch. Sie bringt Führung, Coaching und politisches Engagement auf eine Weise zusammen, die inspiriert. Ja, also entsprechend bin ich sehr, sehr gespannt auf diese Vita, die hier heute auf uns wartet. Und ich glaube, jetzt ist es allerhöchste Zeit, Sie auch im Studio zu begrüßen. Ich sage herzlich willkommen bei Behind the Story, herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer, herzlich willkommen, liebe Grit.
Was für eine wunderbare Begrüßung. Hallo Wolfgang, herzlichen Dank für die Einladung und was für eine Einladung. Aber ich muss tatsächlich als erstes mal mit einem Missverständnis aufräumen.
Sehr gerne.
Ich habe nicht die Grit-Methode erfunden. Das stimmt nicht. Okay. Ich heiße zwar tatsächlich Grit, das ist eine Abkürzung in dem Fall von Ingrid, aber Grit kommt eigentlich von einem amerikanischen Psychologen. Und zwar heißt dieser Herr Charles Osgood und hat anno 1962 während des Kalten Krieges mal ein bisschen länger nachgedacht und hat eine Strategie zur Deeskalierung erfunden. Und es ist tatsächlich eine Methode zur Deeskalierung, die man heute noch in der Diplomatie lernt, die man also auch in der Politik lernt und wo man eine ganze Menge ableiten kann für Führungskräfte. So, und da kommt dieser Schluss, dass ich tatsächlich jemand bin, der nach Grit-Methode gerne zumindest versucht zu handeln. Ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe, aber ich habe es nicht erfunden.
Okay, also dann habe ich dir ein paar Lorbeeren aufgesetzt, aber du hast es zum Glück zurechtgerückt. Ja, dann nicht minder bin ich gespannt nachher, wie diese Deeskalationsstrategie so in deinem Coaching, welche Rolle die spielt. Zunächst, bevor wir so ein bisschen tiefer reingehen in deine persönliche Vita, und das ist ja immer der Hintergrund meines Podcasts, ich gehe ja die Lebensgeschichte der Menschen durch, um so ein bisschen zu schauen, wo hast du welche Abbiegungen genommen und warum hast du das gemacht und welche Entscheidungsgrundlagen hattest du. Und in deinem Fall, wenn ich das noch sagen darf, Grit, wir hatten ja ein Vorgespräch, um mal uns so ein bisschen zu betasten sozusagen, um mal zu beschnuppern, ob es Spaß machen würde. Dann hast du gesagt, ja, machen wir. Und ich fand sehr, sehr spannend bei dir die Aussage, dass du gesagt hast, ich habe so eine intrinsische Motivation, so alle circa 5 Jahre irgendwie nochmal was ganz anderes zu machen, irgendwie mein Leben ein bisschen zu verändern. Und ich finde das mega spannend.
Ja, wobei ich gestehe, dass ich das ja eher rückblickend zu sagen kann. Und in der Situation selber fällt mir das gar nicht so auf. Aber ich habe tatsächlich bis auf meine erste Agentur Schröder und Schöms in den 90ern in Berlin, das waren fast 8 Jahre. Danach habe ich alle 3, 4, 5 Jahre tatsächlich gewechselt. Ich gebe gerne zu, ich hab halt, als ich fertig gelernt hatte, in meiner Ausbildung als PR-Fachfrau, ich habe halt als allererstes lernen müssen, Chefin zu sein. Und das ist ja nichts, was einem in die Wiege gelegt wird. Und wenn man das quasi autodidaktisch lernt, also Learning by Doing, inklusive all der vielen schönen Fehler, die man dabei machen kann, dann hat man trotzdem von Anfang an eigentlich ein gewisses Standing. Das muss man haben. Das heißt, man arbeitet und erarbeitet sich eine Autorität. Und diese Autorität erlaubt es einem dann später, mit jedem, der da kommt, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das heißt, ich habe eigentlich nie verlernt, ein bisschen auch chefig zu sein. So, das muss man ein Stück als Hintergrund vielleicht wissen, weil das hat mir tatsächlich immer wieder den Mut gegeben, irgendwo hinzuspringen. Also, ne, früher, ne, eins meiner Lieblingszitate, die mir angelegt wird, je tiefer das Wasser, je dunkler, desto lieber springe ich rein. Und das ist tatsächlich so. Und das eine ist eben der Mut, der dazugehört. Und das andere ist tatsächlich eine Motivation, wenn ich eine Idee habe für etwas, für jemanden, für ein Unternehmen, für eine Agentur, für einen Pitch, dann will ich diese Idee durchsetzen, dann will ich die realisieren. Und das habe ich auch in meinem Beruf immer so gemacht. Und wenn dann einer ankam und gesagt, du könntest jetzt übrigens mal Radio machen. Und ich sage, Radio? Keine Ahnung von, mache ich. Oder Film, X-Filme eine Zeit lang gearbeitet. Filme? Keine Ahnung, mache ich. Also dieses sich einfach den Kick erlauben, das braucht tatsächlich den Mut, aber sich den Kick zu erlauben, auch zu springen, ohne zu wissen, ob man auch nur 5 Minuten schwimmen kann.
Okay, also gerade lass uns einfach mal, du hast mir das fast eben so auf dem Silbertablett präsentiert, das Wort in die Wiege gelegt. Lass uns einfach mal genau da starten, vielleicht nicht direkt bei deiner Wiege, aber ich sage zu meinen Gästen immer gerne, die Heldenreise, die ich ja so ein bisschen als Drehbuch oder als Leitlinie für diesen Podcast nehme, die beginnt immer in der Phase des Selbstbewusstseins und ich frage dann immer die Menschen, wann bist du dir das erste Mal so selbstbewusst und verbinde das mit der Frage, wo wurdest du geboren, welcher Region, musst du nicht auf die Stadt genau sagen, aber wo ungefähr verorte ich denn die kleine Grit, als sie, sagen wir mal, eingeschult wurde? In welcher Situation?
Im Bayerischen, in der Nähe von München, in einem kleinen Ort namens Gauting. Und ich habe kein Problem, mein Alter zu nennen. Ich bin Jahrgang 64. Das heißt, wir sprechen von den Anfang der 70ern, wenn du mich nach meinem 6-jährigen Dasein fragst. Und ich kann mich an eine Situation erinnern in der Grundschule, wo mir das passiert ist, was du so schön sagst, ein Bewusstwerden stattfand. Und das war, ich hatte mir beim Fahrradfahren beide Knie aufgeschlagen. Es sah ganz furchtbar aus. Und es war Schorf auf der Wunde drauf. Und ich saß und kratzte an meinem Schorf rum, wie man das als Kind so macht. Und die Lehrerin kommt und haut mir auf die Hand und sagt, lass das. Und ich weiß, dass ich in dem Moment sie angeguckt habe, dass ich aufgestanden bin. Dann habe ich sie mit meiner Faust in den Bauch geboxt und habe geschrien, das tust du nie wieder. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich das erste Mal verstanden habe, dass ich auch ich bin. So. Ansonsten bin ich Kind aus einer ganz wunderbaren Familie. Ich mag und darf da gar nichts Schlechtes über meine Eltern sagen. Bis auf tatsächlich einen Umstand, der mich auch mein Leben begleitet hat. Meine Eltern hatten nämlich zwei Leben. Also mein Vater war in seinem ersten Leben ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Dann hat er eine unglaublich schöne Insolvenz hingelegt mit Bausch und Bogen. Das war 73, Ölkrise, die Zeit. Und dann hat
In
es,
welchem Segment, wenn ich kurz einhaken darf? Mag das sein?
Der war Heizungsbauingenieur und hatte eine Heizungsbaufirma und hat damals in München mitgebaut an den ganzen Gebäuden, die nötig waren für die Olympiade. Und damals war das so, dass die Architekten gesagt haben, pass auf, du kriegst dein Geld, wenn wir die Wohnungen verkauft haben. Dann haben sie die Wohnungen aber nicht verkauft. Also kam das Geld nicht. Also war er pleite. So einfach geht das damals. So, und dann hat er sich die Haare nach vorne gekämmt, ist mit der ganzen Familie nach Hildesheim gezogen und ist Lehrer geworden. Hat also ein komplett neues Leben aufgebaut. Meine Mutter ist wieder als Krankenschwester arbeiten gegangen. Wir saßen auf einmal in so einer kleinen Wohnung und haben einfach ein zweites Leben aufbauen müssen. Mhm. Und das gehört vielleicht auch mit zu dem, was du eingangs gefragt hast. Warum springt einer denn eigentlich? Weil ich gesehen habe, dass das geht. Und weil ich gelernt habe, eigentlich mit meinen Eltern zusammen gelernt habe, dass es auch ganz viel Spaß machen kann, ein zweites Leben aufzubauen oder überhaupt was Neues anzufangen. Und darin auch was sehr Gutes liegen kann, wenn irgendwas so richtig schön den Bach runtergeht. Auch das gehört ja dazu.
Also war das quasi in der Zeit, in der du in der Grundschule warst, dieser Wechsel, oder war das schon vorher?
Nee, das war dann so, ich war, glaube ich, 9 oder 10, da war der Wechsel dann perfekt. Mhm.
Mhm. Also auch Freunde, sozusagen die gesamte, alles. Das soziale Umfeld, alles
komplett
weg.
Neu.
Ja. Alles neu, Neustart. Ja. Und das hast du in der Retroperspektive als positiv empfunden?
Nee, zweischneidiges Schwert, überhaupt nicht. Also in meiner Erinnerung war das am Anfang alles viel zu dunkel. Und ich kannte niemanden. Ich weiß, ich bin ein paar Mal weggelaufen, weiß ich noch. Irgendwann haben sie mich mal aufgegabelt in der Nähe von Nürnberg im Zug. Da wollte ich nach München fahren, da war ich, glaube ich, 11. Also ich habe schon versucht, da wieder hinzukommen, wo ich mich hingefühlt habe eigentlich. Mhm. Und ich habe deswegen das auch gesagt, ich habe es mit meinen Eltern zusammen gelernt, dass das auch was Gutes sein kann. Also das war zu der Zeit nicht alles. Also schon, weil ich habe in München ja Dialekt gesprochen und das dann im tiefsten Niedersachsen. Alter Schwede, haben die mich angeguckt. Das war nicht lustig.
Wie kam die Entscheidung von, ich sag mal, wenn man jetzt gesagt hätte, von München nach Baden-Württemberg oder so, könnte man ja noch irgendwie geografisch zuordnen, aber dann wirklich kompletten Neustart, war das so der Wunsch von deinem Vater zu sagen?
Gar nicht. Es war ganz einfach. Nee. Das Land Niedersachsen war damals das einzige Bundesland, was das Ingenieurstudium als Grundstudium für die Lehreranwaltschaft akzeptiert hat. Das heißt, der musste einfach 1,5 Jahre weniger studieren als sonst. Und das war ausschlaggebend. Deswegen sind wir hierher gezogen. Das war der einzige Grund für das schöne Ländchen Niedersachsen. Mhm. Die Berge vermisse ich, wenn ich das sagen darf. Die Berge vermisse ich.
Ja, gerne, natürlich.
Die Berge vermisse ich bis heute. Weil eigentlich bin ich ein Bergkind. Also da komme ich auch her. Wenn man mich fragt, was habe ich in meiner Jugend gemacht? Bergsteigen, Skifahren, Bergsteigen. Also das vermisse ich schon, weil das kann man in Niedersachsen nicht machen. Nicht wirklich.
Natur an sich ist kein Ersatz für Berge, so?
Ach, nee. Doch, natürlich ist es ja auch schön. Also Südniedersachsen, da sitze ich ja jetzt. Ich sitze ja jetzt so mitten auf dem Land, aber nicht auf dem flachen Land. Südniedersachsen ein bisschen verschrieben als die Toskana des Nordens. Also bei uns alles hügelig. Das geht schon mal. Und Natur ist, egal wo sie ist, sie ist immer schön, auf jeden Fall. Aber wenn mich jemand fragt, wo willst du mal so richtig alt werden, also so ganz alt, dann sind es die Berge. Da will ich hin. Mhm.
Das heißt, irgendwann ziehst du noch mal gen Süden?
Ja, träumen darf man doch, oder?
Natürlich, das darf man immer. Ja. Vielleicht abschließend zu dem Komplex. Ja. Jetzt sind wir irgendwie so, du bist so, sagen wir mal, in der vorpubertären Phase und bist jetzt sozusagen aus deinem Umfeld umgerissen, rausgerissen worden, bist mit deinen Eltern zusammen in eine komplett neue Umgebung, die auch tatsächlich kulturell ja wirklich auch was ganz anderes ist, wenn man sich ein bisschen auskennt in Deutschland. Die Frage, die ich damit verbinde, und ich habe noch eine Frage vorab, ist, hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre älter als ich.
Okay. Habt ihr euch da zusammen durchgekämpft? Du hast gesagt, mit meinen Eltern musste ich es lernen. Wie war es mit deiner Schwester?
Mit meiner Schwester war ich Spinnefeind. Und das von Anbeginn bis vor, ich würde mal sagen, 10 Jahren. Ungefähr so. Meine Schwester und ich sind sehr, sehr unterschiedlich groß geworden, auch wenn wir in der gleichen Familie sind. Meine Schwester ist in einen katholischen Kindergarten gegangen. Ich bin im ersten antiautoritären Kindergarten gewesen. Meine Schwester ist zum Tanzunterricht und zum Ballettunterricht gegangen und ich bin bei den Pfadfindern gewesen. Meine Schwester hat Barbiepuppen gespielt, ich habe Autos gespielt. Also wir waren in allem, was es gab, von Anfang an sehr, sehr unterschiedlich und wir mochten uns auch nicht leiden. Und das hat sich tatsächlich durchgezogen bis ins Erwachsenenalter hinein. Das ging so weit, dass meine Schwester einmal für 3 Monate ausziehen musste, weil es nicht mehr zu ertragen war. Also es war nicht alles einfach.
Aber ihr habt zusammengefunden, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in der späteren Lebensphase.
Ja, wir haben irgendwann zusammengefunden. Irgendwann weiß man auch, worüber man dann einmal lachen darf. Und wir haben dann angefangen, zusammen Bergsteigen zu gehen und haben sehr viel darüber gelacht. Und jetzt ist alles gut. Mhm.
Okay, gut. Liebe Grit, wir machen das immer so hier. Also wir machen jetzt an der Stelle in deiner Vita mal einen Cut, wenn es okay ist. Mhm. Und normalerweise, damit meine Gäste oder meine Zuhörer draußen die Gäste gut kennenlernen, so rum ist es richtig, habe ich eine Schnellfragerunde. In dem Fall bin ich selber gespannt, ja, weil ich dich ja auch überhaupt nicht kenne, nicht näher außer unserem einen Gespräch. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mit der Schnellfragerunde starten. Schnellfragerunde bedeutet einfach, es sind sehr allgemeine Fragen und es bedeutet nicht, dass du in einem Satz antworten musst, aber es geht im Prinzip mal darum, so ein bisschen dich einzusortieren, wenn es okay ist.
Mhm. Okay.
Gut, dann starten wir mit der ersten Frage und die lautet, hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches?
Ja, ich habe ein Lieblingsbuch, das ist von Christoph Ranzmeier und heißt Die letzte Welt und handelt von einer Übertragung einer alten griechischen Sage in die heutige Zeit, so um die 40er Jahre letztes Jahrhundert.
Mhm. Also schon was Metaphorisches?
Ja.
Anspruchsvolles?
Ja, im Grunde genommen geht es um das, es geht um Veränderungsprozesse. Das ist eigentlich die Geschichte und es ist eine alte griechische Sage und es geht um Veränderungsprozesse, die sich auf unterschiedlichste Weise zeigen können. Es geht um Verlust, es geht ganz viel um den Tod, es geht um das Entkommen vom Tod, es geht um die Existenz von Tod als etwas, was zum Leben gehört. Also eigentlich eine schwere Kost, könnte man sagen, aber ich liebe es.
Mhm. Ich glaube, also ohne, dass ich jetzt schon in irgendeiner Form ein Fazit natürlich ziehen will, aber irgendwie ist das Thema Veränderung schon eins, was dich immer so begleitet, ne? Schon von der Kindheit an. Man merkt, dass das in die Prägung mit reingegangen ist
und
dass du später auch so ein Mensch geworden bist, sagen wir mal. Aber da gehen wir noch auf jeden Fall noch tiefer rein. Also schon mal danke für die Buchempfehlung. Kannte ich überhaupt nicht, finde ich immer mega spannend. Okay, es gibt ja so Orte, gerade wenn man sehr bei sich ist und sehr mit veränderten Situationen im Leben umgehen muss, dann gibt es trotzdem gerade so Orte, die einen besonders inspirieren. Gibt es so einen Ort, an dem du sagst, und das muss gar nicht ein Ort sein, sondern es kann auch eine Situation sein oder irgendwas anderes. Wo hast du persönlich deinen Inspirationsort?
Jetzt werden mich alle auslachen. In meinem Auto. Ich habe einen alten Dacia Duster. Den hat mir mein Sohn umgebaut, sodass ich da drin schlafen und wohnen kann. Und mit dieser alten Karre fahre ich, lass es 10 Kilometer geradeaus sein, stelle mich an irgendeine Waldlichtung und dann bin ich da und dann bin ich bei mir und da habe ich ein paar Bücher dabei, vielleicht ein bisschen Musik, mit Sicherheit eine Zigarette und dann bin ich da. Und das ist mein Ort.
Ist es dann dieses Alleine-Sein mit dir selbst,
was
dich dann so inspiriert?
Ich bin furchtbar gerne alleine. Es ist komisch, ne? Kommunikationsexpertin immer nur mit Menschen zusammen, aber furchtbar gerne alleine. Ich glaube, viele kennen das, die in meiner Branche sind. Ich bin tatsächlich gerne allein.
Ist das wirklich komisch? Ich glaube eigentlich gar nicht, weil Menschen, die sehr häufig kommunizieren, beruflich wie auch ansonsten, die brauchen ja irgendwie auch diesen Ausgleich der Stille und der dieses Selbstbewusstsein, das sage ich ja so in der Form auch, ne? Also sich selbst mal Zeit zu geben. Also finde ich total cool mit dem Duster im Wald oder irgendwo, das hatte ich noch nicht an der Stelle, kommt klassisch eigentlich Meer oder Sport oder sowas, finde ich richtig, richtig tolle Antwort. Ja, jetzt bist du sozusagen süddeutsch, also unterhalb des Weißwurst-Äquators geprägt. So, jetzt siehst du, es hat mich direkt das Karma erwischt, weil ich die Bayern ein bisschen dissen wollte. Also du bist in Bayern geprägt, bist aber jetzt sozusagen weiter nördlich angesiedelt. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, natürlich, aber ich habe nicht eins. Also das kann man nicht haben. Also niemand hat nur ein Lieblingsessen. Das ist albern, Wolfgang, das musst du zugeben. Aber tatsächlich, der Mann, der treue, mich über alles liebende Ehemann, den ich natürlich auch über alles liebe, der ist in der Lage, einen Hirschbraten zu machen, der seinesgleichen sucht.
Mhm.
So, Punkt.
So mit Klößen
einmalig. Eher so mit Orangenjus und irgendwelchen merkwürdigen Reiszelebrationen und linksgedrehten Rotkohl und alles ein bisschen spezieller. Aber er kann das einfach richtig und das ist ein Lieblingsessen von mir.
Mhm. Wenn du jetzt deinen Mann erwähnst, danke dafür, und ihn sozusagen ins Podcast-Spiel mit einbringst, dann wäre die Frage, die ich jetzt zwischen die Schnellfragenrunde schieben würde, und ich hatte dir ja, liebe Grit, ich hatte dich ja vorgewarnt, dass ich mich im Gespräch gerne treiben lasse. Also wir müssen ja beide ein bisschen spontan sein. Aber meine Frage, die ich jetzt anschließen würde, wäre, wie kommt er mit deinen Ich bin gern mal im Wald allein Phasen zurecht? Also wie geht er damit um? So?
Der schubst mich raus. Also der sagt das. Der sagt das zu mir. Und ganz ehrlich, das für ein paar Stunden alleine in den Wald, das ist es gar nicht. Aber ich tatsächlich das Glück, einen Mann zu haben, der mir unser gesamtes gemeinsames Leben immer hinterhergereist ist. Also ich hab 20 Jahre in Berlin gelebt, dann habe ich 4 Jahre hier unten in Göttingen gelebt, dann bin ich für 3 Jahre nach Hamburg gegangen, dann bin ich wieder für 2 Jahre nach Berlin gegangen, dann bin ich für 3 Jahre nach Frankfurt gezogen, dann bin ich wieder Richtung Göttingen gezogen und der arme Kerl ist immer hinter mir her. Und das ist irre. Und deswegen ist der Duster und mal ein paar Stunden Luft überhaupt kein Thema.
Okay, aber ich glaube nicht, dass das irre ist, sondern ich glaube, ja, das ist vielleicht Liebe. Ne? Und das darf man ja auch so sagen.
Ja, vielleicht.
Scheint die Motivation zu sein. Ja. Okay, liebe Grit, es gibt gerade, also ich meine, bei Menschen mit deiner Vita, du bist ja wirklich, und nochmal Props an die Katharina, du bist ja wirklich ein super spannender Podcast-Gast für mein Format, auf jeden Fall. Gibt es ja, wenn man so vielen Menschen begegnet, so vielen Companies begegnet, und ich weiß aus unserem Vorgespräch ja auch, dass du viele internationale Engagements hattest, also mit Konzernen oder bei größeren internationalen Unternehmen, dann gibt es sicherlich Menschen, die gerade bei einer Frau in der Führungskraft, und ich sage das im besten Sinne, sagen, ach Mensch, jetzt hier, da habe ich aber mal einen Tipp für dich, so einen Ratschlag. Ja? Und gibt es irgendeinen Ratschlag, von dem du sagst, ja, der ist wirklich so über die Destillation der Jahre, hat sich der doch tatsächlich bei mir manifestiert, den mag ich. Gibt es da einen, den du unseren Hörern sagen möchtest?
Ja, es gibt einen, das klingt sehr banal, aber es war ein sehr ernsthafter Satz. Du musst zeigen, dass du Mut hast. Ich habe relativ spät gelernt, was Körpersprache bedeutet und wie viel es eigentlich bedeutet. Und in diesem Lernen habe ich verstanden, dass man mit Körpersprache halt unendlich viel ausdrücken kann und muss kein Wort nehmen, das ja immer angreifbarer ist als eine nonverbal, also eine positive Geste, ein gerader Rücken, ein deutlicher Blick, eine akzentuierte Stimme. Man kann ja immer so weitermachen. Das bringt etwas zum Ausdruck, was ich sonst immer umschrieben hätte mit Worten. Das ist aber Quatsch. Und der das zu mir gesagt hat, der hat das so ernst gemeint, weil wir eigentlich in einer Abschiedssituation waren. Also ich war im Gehen aus diesem Unternehmen raus. Und dann hat er gesagt, weißt du, wenn ich gewusst hätte, wie viel Mut du hast und wie viel Kraft in diesem Mut auch stecken kann, dann hätten wir vielleicht noch eine neue Idee für dich gehabt. Aber zeig deinen Mut. Das hat mich seitdem begleitet tatsächlich, ja.
Das ist ja auch ein super schöner Tipp in der Situation, ja.
Ja.
Also, und das bringt mich direkt zu einem nächsten Punkt. Auch eine Frage, die eigentlich in der Planung viel später kommt, aber die passt jetzt super. Ist die Frage, würdest du diesen Menschen A, wenn du magst, darfst du gerne seinen Namen nennen, wenn nicht, ist auch okay, aber würdest du sagen, das war ein Mentor an der Stelle für dich?
Nee, für einen Mentor hat es nicht gereicht. Es war ein ehrliches Abschiedsgespräch. Den Namen werde ich in dem Fall nicht sagen, der ist zu bekannt. Mhm. Das möchte ich nicht. Aber das war tatsächlich eine einmalige Situation, die ich aber sehr ernst und sehr, sehr ehrlich wahrgenommen habe. Die Frage nach dem Mentor ist für mich immer, ich habe einen Menschen, der leider schon tot ist, den darf ich nennen, weil den vielleicht auch viele Menschen in der Branche noch kennen, das ist Robert Krause. Ein absolutes, unglaubliches, ein Tier von Mensch, ein unglaublich schöner Geist, ein großartiger Werber, ein großartiger PR-Mann, ein großartiger Denker und Konzeptioner und einer, der das Netzwerken erfunden hatte. Also es ist unglaublich, wie der seine Fäden mit einer unglaublichen Leichtigkeit gleichzeitig und dem einen oder anderen Glas Rotwein abends auch echt unter die Leute gebracht hat. Und der ist tatsächlich Mentor gewesen für mich. Der hat mir, da konntest du hingehen und dann hast du zusammen gejammert über die Branche und die schlimmen Mitarbeiter und der scheiß Chef und die Etats reichen nicht und der Pitch war scheiße. Und dann hat er irgendwann auf den Knopf gedrückt und gesagt, so Baby, und jetzt kickst du dich mal um. Jetzt machen wir mal 130 Grad oder 180 vielleicht sogar und dann guckst du mal in die andere Richtung. Und das machst du jetzt genauso, wie du das mit dem Jammern machst. Der hat mich immer wieder dazu gezwungen, nach vorne zu schauen, positiv zu gucken, den Spaß nicht zu verlieren und es da hinten einfach mal auch ein Stück weit sein zu lassen. Und so. Und das ist etwas, was mir ihn sehr, sehr wertvoll über viele Jahre gemacht hat. Und das hat er in vielen Situationen, wenn ich am Überlegen war, springe ich jetzt in meinen nächsten Job, ja oder nein. Er hat mich ganz oft bestärkt, er hat mir viel dabei geholfen und er hat mir auch einfach viele Tipps geben können. War ein guter, war ein richtig guter. Leider nicht mehr auf der Welt.
Schön, schön. Und das macht ja Mentoring auch aus und Mentor zu sein, auch über einen langen Zeitraum, manchmal auch nur einen kurzen, aber meistens über einen langen Zeitraum Menschen zu begleiten und ihnen dann doch an der einen oder anderen Weggabelung einen Tipp zu geben, wo man in der Retroperspektive gemerkt hat oder merkt dann als Tippempfänger, boah, das war echt gut damals, ja. Da wäre ich alleine vielleicht nicht hingegangen. Cool. Ja, okay. Welche App benutzt du am häufigsten? Wir sind noch bei der Schnellfragerunde.
WhatsApp. Tatsächlich WhatsApp.
Okay. Damit reichst du dich ein in eine große Gemeinde von WhatsApp-Nutzern, die in 1000 Gruppen sind und mit 1000 Menschen über WhatsApp kommunizieren, etc. So profan ist es dann doch. Ja, aber was, ich meine, es ist halt heutzutage einfach so, WhatsApp ist in Europa oder in unserem Kulturkreis halt wirklich sehr, sehr verbreitet.
Ja, ja. Also WhatsApp ist schon das Erste und das Zweite ist dann Telegram. Und das eigentlich in erster Linie, weil meine ganzen Jungs auf Telegram sind. Und da muss ich natürlich auch immer mal gucken, wie es denen geht. Und deswegen ist das mehr so der private Kanal dann.
Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben überhaupt noch nicht über sportliche Ambitionen gesprochen, ob du sie hast und ob es die gibt. Deswegen ist die Frage umso spannender. Bei Olympia würde ich dich am ehesten sehen, wenn überhaupt, in der Sportart?
Hockey. Ich war Feld- und Hallenhockeyspielerin und das mit Leidenschaft. Ich bin deutsche Jugendvizemeisterin mit dem VfL Hildesheim geworden. Yes! Oh. Oh. Lang ist her. Das waren die späten 70er, Anfang 80er war das lange her. Ich bin tatsächlich leidenschaftliche Hockeyspielerin und das habe ich auch zwar irgendwann aufgegeben, weil die Knie es nicht gemacht haben, aber das gucke ich mir immer noch gerne an. Das ist mein Ding.
Okay. Wäre ja in München oder in Bayern dann auch nicht passiert, ne? Oder wahrscheinlich in der Form nicht.
Nee, in der Form wahrscheinlich nicht, ja.
Wieder ein Ergebnis des Lebens, ja, genau. Und wie es so abgelaufen ist. Wenn du morgens aufwachst, jetzt bist du ja, und ich habe aus deiner Vita entnommen, und ich habe übrigens von dem, was ich mir aufgeschrieben hatte für die Anmoderation, maximal ein Drittel vorgelesen, weil ich immer selber so ein Gefühl dafür entwickle, wann ich denke, jetzt ist es genug, und um den Gast endlich reinzuholen. Okay. Es gibt ja noch tausend andere Dinge über dich zu erzählen. Und wenn ich das mir so anschaue, dann ist die Frage, die ich mir stelle, kommt so ein Körper, und bitte richtig verstehen, richtig einordnen, Körper und so ein Geist eigentlich komplett zur Ruhe? Also Frage 1, schläfst du gut? Die steht gar nicht in meinem Skript, sondern das würde mich interessieren. Und das Zweite, was mich eigentlich viel mehr interessiert, ist, wie sieht bei jemandem wie dir, und das ist immer sehr, sehr positiv gemeint, so einem multitalentierten Tausendsasser, würde ich mal sagen. Wie sieht dein Morgen aus? Bist du so ein 6 Uhr aufstehen, 6 Uhr 5, ich bin am Start und habe das erste internationale Meeting-Typ? Oder sagst du, vor 10 Uhr bitte nicht an meinem Duster rütteln?
Okay. Mal etwas. Also ich schlafe tief und kurz, maximal 6 Stunden, das aber sehr gerne. Im Übrigen, wenn es geht, draußen und nicht im Haus. Also ich habe ja hier so einen alten Hof und hinten ist ein großer Garten und in dem Garten steht ein großes mongolisches Zelt und da schlafe ich den Sommer über, also zumindest in diesem Jahr. Ansonsten habe ich noch so eine Art Außenfavela, nenne ich die immer, weil es so ein zusammengeschrotteltes Haufen toll ist, mit einer großen Matratze in der Mitte. Außen schlafen, draußen schlafen und im freien Himmel schlafen, das ist es. Und dann aber 6 Stunden. Ansonsten aufstehen, ja, zwischen 5 und 6, 2000 Tee. Vorher kriegt man mich zu gar nichts. Dann Tiere füttern, also Katzen, Hühner, Enten, was da so kreucht und fleucht. Und dann rein an den Computer. Also ab 7 sitze ich am Rechner und arbeite.
Warum außen schlafen?
Wegen der Luft und wegen der Tiere und wegen der Sterne. Und weil es gerade schön ist und weil wir Menschen eigentlich nach draußen gehören. Also wir haben die meiste Zeit unseres historischen Lebens verbringen wir nicht in Häusern. Keine Ahnung, wer auf die Idee kommt, dass man immer in so einer viereckigen Kiste namens Zimmer sitzen muss. Also für mich braucht es nicht.
Sehr sympathisch, ja. Vielleicht auch einfach, weil wir alle zur Natur gehören und die Natur zu uns. Ja. Ist ein sehr schöner Ansatz, ja. Finde ich. Jetzt habe ich in diesem Podcast eine virtuelle Superkraft. Ich könnte dich nämlich mit jeder historischen Persönlichkeit für 24 Stunden zusammenbringen. Fiktiv natürlich. Egal, ob schon gestorben oder noch lebend oder, ja, genau, existierend noch. Frage, gibt es irgendjemand, wo du sagst, boah, ey, mit diesem Menschen mal 24 Stunden, das wär's?
Ja, einmal mit Willy Brandt flirten, das wäre schon cool. Willy Brandt. Ich glaube, ich würde diesen Mann tatsächlich gerne mal für 24 Stunden begleiten. Mit ihm reden und diskutieren und essen, kochen und einfach nur da sein. Weil das ist ein für mich in vielerlei Hinsicht extrem inspirierender Mensch gewesen. Und ist es auch heute noch manchmal, wenn ich mal wieder was lese von ihm. Den würde ich gerne treffen. Der hat etwas, was viele Politiker, also was heute kaum Politiker haben, was er aber hatte. Der hatte diese Mischung aus Charisma von Väterlichkeit, Elder Statesman und war trotzdem ein Stück weit bodenständig. Der hat irgendwie diese Mischung gehabt. Ich habe den ja nie persönlich kennengelernt, aber mein Vater ist so ein alter SPDler und natürlich sind wir auf Kundgebungen in München gewesen, wo der gesprochen hat. Und natürlich habe ich mit 7 angefangen, die Süddeutsche zu lesen. Und dann immer, also ich habe immer schon Politik war immer schon mein Ding. Also ich bin mit Politik einfach groß geworden. Und Willy Brandt war so die Ikone in unserem Haushalt. Und schon deswegen würde ich ihn gerne treffen, um das vielleicht auch mal zu erzählen. Das wäre ja auch nicht so verkehrt. Aber es ist tatsächlich jemand, dem man einmal, glaube ich, beibringen müsste, was Frauen eigentlich sind. Ich glaube, der hatte ein merkwürdiges Verhältnis zu Frauen. Wenn ich das in seinen Biografien richtig lese, da kann man ihm vielleicht das ein oder andere mal erzählen. Aber ich würde einfach gerne mit ihm diskutieren. Ich würde gerne von dem mal wissen, was der über die heutige Lage denkt. Wäre interessant.
Wäre eine interessante Perspektive, genau. Ja. Meine vorletzte Schnellfragerundenfrage lautet, was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Oh, da bin ich ganz schlecht drin. Alter Schwede, du kannst Fragen stellen. Ich glaube, ich war neulich auf dem Markt und habe mir selber Erdbeeren geschenkt und habe sie ganz alleine aufgegessen.
Also so ein Spontangeschenk sozusagen.
So ein Spontangeschenk, ja. Also ich mache mir schon auch, also ich gehöre ja, ich bin ja, also nur die 64er-Generation, ich gehöre ja zu denen, die es konsumieren mit erfunden haben, spätestens als es Internet gibt. Also ich falle auch auf irgendwelche Online-Portale, Spezialität, alte Klamotten, also Vintage-Klamotten. Da kann ich mich schon stundenlang rumtreiben und dann noch selbst belohnen. Das gehört schon auch dazu.
Okay.
Das ja.
Das machst du auch regelmäßig?
Das mache ich tatsächlich. Ich versuche überhaupt nichts Neues zu kaufen. Ich bin irgendwie auf Vintage. Also klar, also ne, Unterbuchs kann man schon selber kaufen, aber im Grunde genommen bin ich schon schlau irgendwie. Also Second Use ist schon eine wichtige Geschichte.
Und die letzte Frage aus der Schnellfragerunde, die würde ich in deinem Fall gerne mal splitten in 2 Teilfragen. Die lautet nämlich normalerweise, jetzt tease ich die schon ein bisschen an, auf der Glücksskala von 1 bis 10, wie glücklich bist du jetzt? Aber ich würde sie bei dir gerne teilen, und zwar auf der Glücksskala von 1 bis 10, wie glücklich bist du jetzt allgemein in deiner Situation und wie glücklich bist du nachts in deinem Zelt?
Also ich würde sagen, ich sitze zwischen der 7 und der 8, was mein vordergründig ist, das tagesaktuelle Glück angeht, tatsächlich. Mhm. Und im Zelt bin ich schon zwischen der 9 und der 10. Das ist schon, also da kommt nicht mehr viel.
Okay, sehr schön. Ja, danke schon mal für diese Einblicke. Das war schon mal sehr, sehr spannend. Jetzt machen wir ein bisschen in deiner Vita weiter, wenn es okay ist. Ja. Ich leite dann gerne über in diesen, im Storytelling nennen wir das der Ruf zum Abenteuer. Also ich vermute mal, du hast dann eine klassische Schulkarriere hingelegt. Vielleicht magst du da kurz 2, 3 Sätze zu verlieren.
Ja, also ich habe die klassische Schulkarriere hingelegt, die man so hinlegt, wenn man in die Kommunikation geht. Also erst ist man Klassensprecher, dann ist man Schülersprecher, dann macht man die Schülerzeitung, dann macht man die Video-AG. Dann schreibt man die Abi-Rede, das Abi verhaut man gründlich, kriegt es gerade, ich glaube, ich bin in der 3.0 oder sowas raus aus dem Abi, kriegt das Abi gerade so hin, weil man eigentlich damit beschäftigt ist, das zu lernen, was ich, glaube ich, extrem wichtig finde, nämlich wie geht eigentlich soziales Leben? Also wie geht Leben überhaupt? Wie funktioniert das? Und ich habe das eigentlich immer außerhalb der Schule gemacht. Also auf jeden Fall deutlich mehr. Ich war die typische Deutsch 1, Mathe 5. Achtung, mein Vater war Mathelehrer. Er hat es nicht geschafft, mir irgendetwas beizubringen. Ich glaube, das war meine innere Freiheit gegenüber meinem Vater, dass ich Mathe nie gelernt habe. Es ist furchtbar. Aber so, weißt du, so Deutsch 1 und Gesellschaft 1 und Religion 1, das war immer super. Aber alle naturwissenschaftlichen Fächer, was ein Witz, dass ich jetzt in einem naturwissenschaftlichen Museum arbeite, waren immer ein Grauen. Mochte ich überhaupt nicht. Aber ich bin raus und dann war es irgendwie klar. Mein Vater hat zu mir gesagt, das war eigentlich meine Entscheidung. Mein Vater sagte, du schwätzt den ganzen Tag, du gehst in die Politik, du studierst jetzt Politologie. Und damit war das klar.
Ach ja.
Ja, es hat nicht ich entschieden, es hat der Vater entschieden.
Das war aber schon sehr fortschrittlich dann damals, oder? Also ich denke, ich weiß ja nicht, aber in dem Zeitraum seiner Tochter zu sagen, du studierst jetzt Politik oder Politologie oder...
Ja.
Also ist jetzt nicht der klassische Weg.
Ne? Nö, ist nicht unbedingt der klassische, war aber, glaube ich, für uns alle in der Familie völlig normal, weil wenn man... Weißt du, wenn du als Kind schon anfängst, Zeitung zu lesen, wenn du ab 12, 13 mit deinem Vater über Spiegelreportagen diskutierst, wenn du die Zeit liest, die Süddeutsche, ich musste ja diese ganze Zeit, mein Vater war so ein absoluter Bildungsfanatiker, also Bildung war das Allerwichtigste und deswegen mussten wir alle Tageszeitungen lesen und hatten alle den Buddenbrock da stehen und alles ging immer über Lernen, also kein Mittagessen, ohne dass nicht irgendein Lexikon mit auf dem Tisch lag, weil man irgendwas nachschauen musste, um auch wirklich die Wahrheit zu finden, auch immer ganz wichtig. Aber über dieses viele Lesen und darüber diskutieren, fand ich eigentlich auch völlig normal. Ich hatte zwar keine Ahnung, was Politik ist im Ernst, also nicht wirklich, kann man so nicht sagen. Aber Politologie schmeckte, ging auch mit meinem bescheidenen NC, war also kein Problem. Außerdem war es München. So, und da schließt es sich nämlich. Ich durfte nach München zum Studieren und da war es mir gerade wurscht, was ich studiert habe. Wirklich, war völlig
das war ja eine Art Belohnung dann sozusagen, die Location.
Ja, ja, habe ich weitlich genutzt, habe dann auch eher schlecht als recht studiert, habe aber mich in einen Obstbauern am Bodensee verliebt und habe also gelernt, wie man Schnaps brennt. Fand ich auch nicht unwichtig. Also ich habe auch da eher rechts und links zur Seite nochmal geguckt, was man sonst noch machen kann, außer nur studieren.
Lebt dein Vater noch?
Nein, leider nicht.
Okay, sorry, aber die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, also ich fand die Beschreibung von ihm jetzt sehr faszinierend. Ich mag solche Menschen, die so ständig alle Perspektiven beleuchten wollen und Wissen aufsaugen wollen und so. Ja, also das finde ich toll. Und ich stelle mir die Frage, wie würde er jetzt mit ChatGPT und Co. umgehen, ja, mit KI, wo sozusagen das Wissen der Welt ja im Smartphone steckt, ja. Ja. Das ist bestimmt für so jemanden, wäre sehr inspirierend gewesen. Schade.
Ja.
Gut, okay, dann hast du angefangen zu studieren. Also Abi hast du hinter dich gebracht, Ruf zum Abenteuer. Du hast aber diesen Ruf sozusagen nicht gespürt, sondern gerufen hat mehr oder weniger dein Vater und hat gesagt, ab nach München. Und dann hast du gedacht, München ist geil, da gehe ich wieder hin.
Ja.
Und studiere Politikwissenschaft.
Ja, also man darf sich die Eigenständigkeit, die man jetzt in unserer Zeit oder in unseren Jahren hat, nicht so groß vorstellen mit 18, wirklich nicht. Also mein Vater war schon auch ein sehr dominanter Mensch, ich bin ein typisches Vaterkind. Und mein Vater hat mir auch meine guten und meine schlechten inneren Sätze eingetrichtert. Also es hat lang gedauert, bis ich mich von ihm den Schritt weit lösen könnte, den es echt nötig war. Insofern war das tatsächlich keine Diskussion, was ich mache, das entschied mein Vater und nicht ich. Aber ich habe mich nicht unglücklich damit gefühlt. Das muss ich auch sagen. Hätte er jetzt gesagt, du studierst Physik, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber Politik war okay.
Jetzt habe ich noch mal so eine Frage aus der Vogelperspektive auf das, was du bisher erzählt hast. Da ist also diese kleine Grit, die mit ihren Eltern dann umziehen muss, mit ihrer Schwester, die aber zu ihrer Schwester keine so enge Beziehung hat, die dann in die Schule geht, die dann Hockey spielt in einem Team, die dann aber heute gerne alleine auch mal unterwegs ist im Wald oder sonst wo, einfach bei sich, die gerne Bücher liest, die viel Zeitung gelesen hat in ihrer Kindheit, die dann alleine, wenn ich das richtig verstanden habe, nach München gegangen ist zum Studieren. Die Frage, die ich sozusagen aus der Vogelperspektive jetzt habe, ist, wie wichtig ist für dich allein sein? Bist du gerne alleine oder welchen Stellenwert hat das in deinem Leben?
Es hat einen sehr hohen Stellenwert. Also ich habe das Alleine sein, solange ich mich kenne. Ich mache es vielleicht mal ein bisschen anders. Also ich kenne wirklich viele, viele Menschen, aber ich glaube, ich habe gerade mal eine Handvoll Freunde. Ich habe viel Zeit alleine zugebracht, um mir über den nächsten Pitch klar zu werden. Also ich sehe mich selber durch den Wald spazieren im Grunewald in Berlin und laut darüber nachdenken, was ich jetzt einem Kunden wie verpacke, damit er das Körnchen frisst. Und das habe ich nie geschafft, wenn ich das mit anderen Leuten zusammen gemacht habe. Also dass der Kern oder das Innerste von einer Idee, wenn die entsteht, die entsteht bei mir tatsächlich auch in mir und in einem Disput mit mir und mit mir selber und nur mit mir und nicht in der Auseinandersetzung mit Zweiten und Dritten. Das kommt erst, wenn ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist. Also wenn ich davon überzeugt bin, diese Idee, die ich jetzt in meinem Kopf so lange hin und her geschuckelt habe, bis sie mir als der nächste heiße Scheiß vorkommt, dann lasse ich die raus und dann können alle da dran und dann müssen auch alle dran und dann passiert das, was mit guten Ideen passiert, wenn man sie groß macht. Das passiert ja auch. Aber da dieser Kern immer mit mir selber in der Diskussion entsteht, brauche ich diese Räume, diese Lernen. Und diese Lernräume entstehen halt, wenn ich alleine bin. Die entstehen ja sonst nicht.
Mir hat mal ein sehr kluger Unternehmer, als ich habe meine Agentur vor knapp 30 Jahren gegründet, 28 und ein paar. Und dann war damals ein sehr kluger Unternehmer und der hat zu mir gesagt, Dr. Ehrenklau hieß der, und der hat gesagt, wenn du selbst mal irgendwann Angestellte haben willst und ein Team führen willst, dann musst du zuerst lernen, dich selbst zu führen. Also mach das auch. Und du lernst es nur, wenn du es machst. Also red mit dir selber, stell dir selber deine Idee vor, wenn du sie selber toll findest. Dann kannst du auch rausgehen und sie mit Herzblut für andere präsentieren, vor anderen vorstellen und wirklich auch überzeugend präsentieren. Und das ist im Endeffekt genau das, was du gerade beschreibst. Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft von Menschen, die Teams führen, dass sie mit sich selber da auch umgehen können.
Ja.
Und sich selbst nicht ignorieren. Ich glaube, wir ignorieren uns im Alltag zu oft auch mal selbst. Ja, sehr spannend. So, jetzt sind wir bei deinem Studium. Du hast das Studium dann abgeschlossen, vermute ich mal. Oder wie ging es dann weiter?
Ach, weit gefehlt, um Himmels Willen. Dann kommt ja die Sache mit den vielen Männern.
So viele. Ach, die kommt auch noch.
Ja, genau. Die Sache mit den vielen Männern, genau. Ich bin tatsächlich zum dritten Mal verheiratet. Das heißt, zweimal war ich schon verheiratet, in der dritten Ehe bin ich jetzt richtig aufgehoben und das seit 20 Jahren. Also alles soweit gut. Aber ich habe tatsächlich, ich bin geflüchtet aus München, ohne dass ich mein Studium abgeschlossen hätte, als ich in Berlin war ein Wochenende. Und das ist der Klassiker passiert. Ich bin in eine Kneipe gegangen, steht ein Typ am Tresen, es macht Peng. Dreiviertel Jahr später habe ich ihn geheiratet. Und dazu musste ich natürlich nach Berlin ziehen. Und dazu war das Studium auch gar nicht mehr wichtig. Und es war überhaupt eigentlich überhaupt nichts mehr. Das Einzige, was wichtig war, war Berlin, der Typ und das neue Leben dort.
Was hat dein Vater dazu gesagt?
Der hat 2 Jahre nicht mit mir gesprochen.
Okay.
Das war bitter. Also ich habe nicht abgeschlossen. Ich hätte eigentlich nicht mehr viel machen müssen. Ich habe 7 semesterartig studiert. Ich hätte gerade noch mal 2 ranhängen müssen. In Berlin hätte ich das Studium nicht wieder aufnehmen können, weil da gab es das nur als Diplomstudiengang und da hätte ich, glaube ich, nach dem Grundkurs irgendwann ganz früh wieder anfangen müssen. Da hatte ich auch keinen Bock. Stattdessen hatte ich Lust, irgendwie zu jobben und habe dann in einer, Achtung, Werbeagentur als Telefonistin angefangen. So bin ich in diesen ganzen Marketingkrempel reingerutscht. Als Telefonistin. Und das war die GKM-Werbeagentur, die gibt es, glaube ich, heute noch in Berlin. Und da habe ich als Telefonistin gesessen. Und da gab es etwas ganz Tolles, nämlich das erste Fax. Achtung, ihr lieben Kinder, ihr nicht Boomer. Ich weiß ja nicht, welche Altersgruppe so zuhört, aber es ist tatsächlich so. 87, 88 ist das erste Fax auf den Markt gekommen. Und da war so ein riesen Oschi, ein Monster von Teil. Und es stand auf dem Tisch und es stand natürlich dort, wo die Telefonistin saß, weil das war dieser typische Büroraum halt in dem ganzen Krempel. Und ich war die Einzige, die faxen konnte. Ich konnte dieses Ding beherrschen. Also rannten die Texte abends zu mir, haben ihre Texte gegeben und dann haben wir die via Fax zu den Kunden geschickt und immer nur nachts natürlich, weil es billiger war. Und am nächsten Morgen kam dann irgendeine Antwort. Und irgendwann habe ich angefangen, ich glaube eher als Langeweile, als irgendwas anderes, dass ich Texte geändert habe. Habe dann mal einen Sax rausgestrichen, dann habe ich meine Headline ein bisschen umformuliert. Es war eigentlich gar nichts Großes, aber das fiel auf. Und dann hat mich der damalige Chef vor die Wahl gestellt, Gerd Krumm, hat gesagt, weißt du was, Grit, entweder du machst bei uns jetzt eine Ausbildung oder du fliegst hier raus. Ja, und so habe ich dann eine Ausbildung als PR-Fachfrau in dieser Agentur begonnen.
Also er hat erkannt, dass die Sekretärin oder die Telefonzentrale oder was, wie die Position damals hieß, überqualifiziert war sozusagen. Ja. Vielleicht besser getextet hat als die Texter.
Ja, wobei jetzt vorsichtig, das ist im Rückblick, wenn ich die Geschichte erzähle, nachts um eins, dann ist es noch viel großartiger. Also es waren vielleicht ein oder zwei Texte. Also ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Es war nicht viel. Hm. Es war, glaube ich, eher zufällig, dass er es sofort gesehen hat. Es war einfach. Hm. Aber gibt es Zufälle? Achtung. Jein, es gibt auch Zufälle, oder nicht? Wie ist denn das bei dir? Gibt es Zufälle? Was sagst du?
Ja, gibt schon Zufälle, aber ich glaube, auf dem ganzen Weg, auch den du gerade beschreibst, wäre das ja, also das ist ja in München groß geworden und dann über diese Schleifen wieder über München nach Berlin gekommen, in diese Telefonzentrale und dann zur PR-Ausbildung gekommen, wäre ja mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 und 28 Millionen Stellen und dann irgendwo eine 1 wahrscheinlich gewesen. Und entsprechend, was ich sagen will, ist, ich denke, also ich bin kein gläubiger Mensch. Die Frage hätte ich übrigens jetzt demnächst auch angeschlossen bei dir. Okay. Inwieweit glaubst du eigentlich, dass dein Weg ein Stück weit vorgezeichnet, vorbestimmt oder wie auch immer ist, durch all die Zufälle, die wir beschreiben. Aber ich glaube schon, dass es in irgendeiner Form immer alles einen Sinn hat. Das glaube ich.
Also vieles tatsächlich auch eher rückblickend als in der Situation. Das kennen wir auch wahrscheinlich beide. In der Situation denken, was für ein Schwachsinn. Und rückblickend ist es dann. Aber tatsächlich hat mich das in diesen ganzen Bereich reingeschubst, in dem ich dann 35 Jahre jetzt ja unterwegs bin. Und es hat mich zu jemandem hingeschubst, den ich auch heute noch wirklich, wirklich sehr, sehr schätze und wirklich auch richtig lieb habe. Und das ist der Gerald Schirms von Schröder und Schirms, mit dem ich die Agentur dann gegründet habe. Der hat nämlich damals eine Ausbildung gemacht und war ein Jahr quasi in der Ausbildung über mir. Und ich habe mit ihm zusammen die Ausbildung gemacht und dann war er fertig und ich war auch gerade so fertig und dann ging die Mauer auf. Da war es November 89. Da habe ich mit Geri in der Kneipe gesessen und wir haben auf dem Bierdeckel aufgeschrieben, was für eine Agentur wir gründen wollen und dass wir eine gründen wollen. Haben das Logo irgendwie gebastelt und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Und ich sage, wir müssen irgendwie Kunden mitziehen, Kunden abziehen. Und ich sage, nee, Kunden abziehen ist nicht, machen wir nicht. Geri wollte das auch nicht so richtig. Und dann sind wir zu Gerd gegangen und zu Monika Neumann, unsere Chefin, gesagt, wir wollen uns jetzt selbstständig machen. Die Mauer ist auf, jetzt geht alles, wir wollen selbstständig sein. Und dann haben wir tatsächlich zwei Kunden mitbekommen. Großartige Tat. Ich weiß nicht, ob das heute eine Agentur noch machen würde. Leuten, die rausgehen. Aber das schätze ich und dafür respektiere ich sie unendlich, weil das war überhaupt nicht normal zu der Zeit. Aber wir haben damals.
Aber wenn ich kurz einhaken darf, wenn ich dir da was zurückgeben darf an Geschichten, ich habe jetzt schon ein paar besprochen, auch mit Menschen, mit interessanten Menschen, habe auch eine eigene Geschichte. Und tatsächlich ist es so, dass die Menschen, die diesen Entschluss fassen und auch nicht zweifeln und nach vorne gehen und sagen, wir machen uns jetzt selbstständig und dann sagen, wir ziehen nicht irgendwelche Kunden ab. Also es war fast identisch, habe ich diese Geschichte schon 2-3 Mal in ähnlicher Form hier im Podcast gehört und meine eigene ist genauso. Ich bin zu meinem Chef gegangen, ich hatte einen wundervollen Job damals, gut bezahlt, toll, tolles Umfeld bei einem Büromöbelhersteller, tolles Büro, repräsentativ, viele Menschen, mit denen ich zu tun hatte, nette Kollegen und ich hatte den inneren Drang, ich will das anders machen und ich bin hingegangen, habe es ihm gesagt und er hat gesagt, wissen Sie was, wir machen den Laden hier dicht, wir beauftragen Sie direkt für ein Jahr. Also was ich sagen will, in anderen Konstellationen hat er mir genauso die Brücke gebaut, auch aus meiner Sicht bis heute nicht selbstverständlich und was ich aber den Leuten draußen sagen will und auch dir zurückgeben will, ist, ich glaube, dass das schon auch ein Stück was weit damit mit Haltung zu tun hat und mit, wenn man hingeht und sagt, ich bin ehrlich mit dir und ich möchte, ich habe diesen Drang, ich möchte das machen, aber nicht gegen dich, sondern für mich, ja, dann schickt einem das Universum schon auch ein paar gute Vibes, das wollte ich an der Stelle mal gesagt haben. Ja.
Also das war wirklich gut und das war auch was Gerald und ich gut teilen konnten. Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, Haltung auch beigebracht, ein Stück weit. Und das war schon das war meine Familie. Also die ganze erste Agentur, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber die erste Agentur, das erste große freie Stück Leben, was man sich beruflich erarbeitet, ist halt auch immer so, ist schon nochmal was ganz Besonderes, weil man die ganzen, man weiß, man darf noch Fehler machen. Man weiß, man kann eigentlich, es kann einem nichts passieren. Man hat diesen riesen Vorteil, dass man eigentlich, was braucht man? Ich glaube, Geri und ich, wir haben uns jeden Monat 1.500 Mark ausbezahlt. Uns stand weder der Sinn nach großen Autos noch nach schicken Büros. Also sexy musste schon sein, aber sexy und arm reichte auch. Und das war...
aber sexy, das kenne ich doch sexy, irgendwo her.
Ja, genau. Das war ein guter Satz. Nee, aber du brauchst halt nicht viel am Anfang. Du brauchst deine Empathie, du brauchst den strikten Willen, du brauchst sicherlich weniger Schlaf als alle anderen. Das ist Grundvoraussetzung, glaube ich. Und dann ging das los. Und es war gut, dass wir es am Anfang eben so mit der Haltung auch angefangen haben. Das war, glaube ich, immer
zwei gut. Zwei Fragen schließen sich an. Erste Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Was war zu dem Zeitpunkt mit Mr. Right? Mr. Boom aus der Kneipe?
Ach, der war schon längst wieder abgemeldet. Das ging schon nach 2 Jahren, war das wieder vorbei. Es war rein, raus, das war irgendwie albern. nee, das war, okay. Das war, glaube ich, nach hinten guckend würde ich sagen, das war der Moment, wo ich mich von meinem Vater gelöst habe.
Mhm. Also als hätte ich... Aber vielleicht war es ja auch sozusagen das Medium, um es mal etwas abstrakt auszudrücken, das dafür gesorgt hat, dass du in diese Branche gerutscht bist in Berlin. Ja. Denn das wäre ja dann woanders auch nicht passiert.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist richtig.
Also insofern auch wieder schon auch ein sinnvoller Move, nach Berlin dann zu gehen.
Ja, im Rückblick. Gold wert. Großartig.
Ja. Okay, jetzt bist du sozusagen... Mit Agenturgründerin. Die zweite Frage übrigens, bevor ich sie vergesse, die sich noch anschließt, weil du es gerade gesagt hast, man hat wenig Geld, man hat wenig Schlaf, aber man ist sexy. Wo schließt du da? Auch schon außen, so auf dem Dach oben oder dann doch klassisch eher im Bett?
Nein. Ja, die Frage ist eher, also irgendjemand hat mal gesagt, gibt es eigentlich noch einen Bezirk, in dem du nicht gewohnt hast? Also das, was ich im Beruflichen gemacht habe, habe ich ja im Privaten auch so fortgesetzt. Ich bin dauernd umgezogen. Also mal in der WG. Ich habe mal, oh Gott, großartig, in Kreuzberg habe ich gewohnt zu der Zeit. Und da habe ich in der WG gewohnt, weil Geld war ja nicht. Und das eine von denen waren Taucher. Und zwar diese Taucher, die in den Kanälen, in Berlin in den Kanälen immer für Sauberkeit und was weiß ich, was die da umfuddeln. Und der war irgendwann mal zu lange unten geblieben und war deswegen wahnsinnig langsam im Reden. Und der entschleunigte mich immer. Ich kam immer völlig hochgedreht, weil ich war so jung und so falsch in mancher Hinsicht auch noch zu dem, wie ich heute bin. Also so aufgeregt und so, ach, alles ist wichtig und alles ist großartig und alles ist toll. Und dann saß da immer dieser Taucher und dieser Schluff und hatte immer so 3 Kippen im Mund und 2 Tassen Kaffee und 5 Brötchen um sich rum und ja, geht's dir gut? Aha, das war großartig.
Der hat dich entschleunigt.
Der hat mich entschleunigt. Also ich habe in vielen Bezirken in Berlin gewohnt. Und wenn ich einen Balkon hatte, habe ich auf dem Balkon geschlafen. So, das beantwortet die Frage.
Also ich habe wieder eine Frage aus der Metaebene sozusagen. Und dann würde ich gerne noch ein Stückchen in deiner Vita weiter marschieren. Mhm. Die Frage, die ich mir jetzt so langsam stelle, wenn ich das alles höre, jetzt hast du gesagt, mehrfach umgezogen. Und diese ganzen Geschichten, die du jetzt schon erzählt hast bis dato, was bedeutet dir eigentlich Heimat? Und bevor du es beantwortest, ist das, was du jetzt hast, du hast gesagt, du hast einen Bauernhof, du hast dieses Zelt, ist das Heimat für dich?
Heimat ist, ich sag dir, was Heimat ist. Heimat ist ein Geruch. Wenn du an einem Bachlauf im Wald im Frühherbst, wenn die ersten Blätter runterkommen, entlangläufst, und du hast diesen leicht metallischen Geruch in der Luft mit dieser Frische. Und du weißt, es wird noch mal ein bisschen wärmer draußen. Und du riechst. Das ist Heimat. Dafür kann ich dir jetzt ein paar Beispiele geben. Heimat ist für mich nie ein Ort gewesen. Das wird auch gar nicht gehen, weil wie viele Orte hatte ich, um Himmels Willen. Ich fühle mich hier daheim, jetzt auf dem Hof. Das wird ein Hof, mehr Generationenhof. Also mein Sohn zieht da jetzt demnächst irgendwie ein bisschen mehr ein und irgendwelche rödlichen Freunde von ihm ziehen dann hier mit ein. Und dann habe ich wieder meine Lieblings-WG, die ich in Hamburg schon hatte, wieder zusammen. Und es ist dann daheim, weil es die Menschen hat, die ich liebe und die ich schätze. Aber ansonsten sind es eher Gerüche, Geschmäcker, eine Melodie. Das ist Heimat.
Mhm. Zittert. Ja, das ist sehr schön. Mhm. Das ist sehr schön formuliert. Und da bin ich komplett bei dir. Heimat ist kein Ort. Nee. Ja. Gut, so, jetzt sind wir sozusagen mal in diese Marketing-Bubble gerutscht. Du hast dich selbstständig gemacht, zusammen mit Gerhard. Jetzt würde ich schon im Staccato so ein bisschen mal springen wollen, weil du hast da sehr viel Erfahrung gesammelt. Zumindest kann ich das deiner Vita entnehmen. Was mich natürlich noch mal ein bisschen interessieren würde, ist diese politische Karriere, in Anführungszeichen, oder die Ambitionen, die sich dann entwickelt haben. Vielleicht magst du es einfach mal so ein bisschen erklären, wie kam das, wie hat sich das mit dem Marketing weiterentwickelt? Und ich würde natürlich auch gerne mal auf das Thema, denn du bist ja auch Coach und Führungskräfte-Coach, würde ich es jetzt mal nennen, das kannst du gerne noch mal genauer definieren. Aber wie passt das alles so zusammen als Puzzleteil? Das würde mich nochmal interessieren.
Also Politik ist was, was mich tatsächlich mein Leben lang begleitet hat. Und ich verstehe die politische Sache eigentlich auch als eine gesellschaftliche Sache. Eigentlich geht es um die Gesellschaft. Und das, was wir aus dem Marketing heraus machen, ist doch nichts anderes als zu arbeiten für die Gesellschaft. Natürlich arbeiten wir für irgendwelche Firmen, wenn wir Agentur sind. Die bringen irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt und wir versuchen sie bestmöglichst auf den Markt zu platzieren. Das ist so mal ganz originär gesprochen, die Arbeit, die man im Marketing halt macht. Wenn man aber Marketing als Teil von Kommunikation versteht, also wenn man das ein bisschen größer aufmacht, das Feld, und sagt, es fängt nicht erst an bei der Mediaplanung oder auch gar nicht erst bei irgendeinem großartigen Konzept für ein Produkt, sondern eigentlich fängt es beim Unternehmen selber an. Eigentlich geht die sogenannte Customer Journey nicht da los, wo klassische Marketingabteilungen einsetzen, sondern deutlich früher. Also die ganzen Entwicklungsprozesse gehören eigentlich in die Kommunikation mit rein. Die ganzen Veränderungsprozesse, die nötig sind in Unternehmen für neue Produkte, gehören mit in die Kommunikation. Also es gehört viel mehr da rein eigentlich. Und wenn man das aus der Perspektive betrachtet, dann ist es gar nicht mehr so weit weg von politischem Denken und politischem Handeln, in meiner Wahrnehmung zumindest. Es braucht Taktik, es braucht Strategie, es braucht ein unbedingtes Füreinander und Miteinander. Es braucht das, was du ganz eingangs mal gesagt hast, dieses Grit in Abkürzung genannte, also dieses Vermögen, erstens resilient zu sein, zweitens unglaublich viel Deeskalierendes mit sich zu bringen und zu haben. Und das mag zum einen Menschenkenntnis sein, das mag zum anderen das Lernen von Körpersprache sein, das mag zum dritten aber auch sein. Es ist ein Stück weit ein Charakterzug, in der Lage zu sein, den Menschen im ersten Schritt etwas zu geben und nicht im ersten Schritt etwas zu erwarten. Und jede Deeskalationsstrategie, jede Strategie in der Kommunikation, eine nächste Stufe zu erreichen, eine weitere Stufe, irgendeinen Erfolg zu erzielen, handelt und hat ein Geben und Nehmen, ein ununterbrochenes Geben und Nehmen. Und darin liegt sehr, sehr viel. Und das ist im politischen Wesen genau das Gleiche. Auch in der Politik ist es so, wenn du ein guter Politiker bist, dann bist du ununterbrochen dabei, zu geben und zu nehmen. Jeder Diskurs, jede Auseinandersetzung, jedes Ding, was irgendwann mal im Bundestag, im Bundesrat oder name it bei mir in einer kleinen Kommune im Rathaus landet, ist entstanden, weil Menschen zusammengesessen haben und haben in einem Diskurs gegeben und genommen. Das ist immer das Gleiche. Mhm. Und daher war für mich der Schritt vom damals Marketingchefin der Landesgartenschau Bad Gandersheim zu einem ersten Wahlkampf als Bürgermeisterin gar nicht so weit weg. Das haben viele anders gesehen, gebe ich gerne zu. Die meisten haben mir gesagt, jetzt hat sie den Verstand verloren, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es durch, jetzt dreht sie durch. Die war zu lange auf dem Land, die muss wieder in die Stadt. Das war irgendwie, es hat schon ein Weilchen gedauert, bis Menschen das verstanden haben. Die erste, die sie sofort verstanden hat, war Katharina Stapel, dem ich auch empfohlen hat, mit der du gesprochen hast. So habe ich Katharina auch kennengelernt, während des Wahlkampfs nämlich. Also ich habe mich da hingesetzt und ich saß in dieser kleinen Stadt. Jetzt muss man vielleicht sagen, Bad Gandersheim, 10.000 Seelendörfchen, Städtchen muss man sagen, ist ein Städtchen mit, aber 15 Dörfern außenrum. Da leben 6.000 Menschen, 4.000 Menschen leben in der Kernstadt. Uralte, wunderschöne kleine Stadt, aber eben eine von den vielen Bad, also Kurstädtchen. Und als die Kur dem Ende sich neigte, hätte man zwingend eigentlich überlegen müssen, wohin jetzt mit der Stadt, wohin mit diesen ganzen Kuranlagen, mit diesen zum Teil Brutalismusbauten. Man hat ja alles damals in Beton gegossen, egal wie romantisch und alt das Städtchen war. Das hat man aber nicht gemacht, sondern gesagt, ach, wir machen das mit Reha. Hat aber nicht funktioniert. Das heißt, Bad Gandersheim ist eine stark überschuldete, typische, ganz kleine, süße, entzückende Stadt. die ein paar wunderschöne Seiten hat, also die ganz tolle Domfestspiele haben, die ein wunderschönes altes Kloster hat, die alte Sträßchen hat, aber die eben auch viel Leerstand hat, die den Innenstadtleerstand hat, die kein Geld hat, wo die Straßen brüchig sind, wo nicht genug Platz für Kinder ist, weil die Kindergärten zu klein sind, wo die Schulen um jede Digitale kämpfen müssen. Und weißt, das ist so ein Melting Pot von dem, was es eigentlich im großen Deutschland gibt, findest du ja in solchen Kommunen. So, und wenn du dann da drin arbeitest und so eine Landesgartenschau, ich weiß nicht, weißt du, was eine Landesgartenschau so ein bisschen ist?
Ja, irgendwas, ja natürlich.
Ja, ich bin da echt, ich wusste das nicht, ich habe nur gedacht, irgendwas mit Blumen mache ich jetzt mal. Also, ich habe keine Ahnung, was das ist. Hat mir aber viel Spaß gemacht eigentlich, aber du lernst halt so eine kleine Stadt sehr intensiv und sehr schnell kennen. Wenn so eine Landesgartenschau kommt, so einen riesigen GmbH, da wird so eine gemeinnützige GmbH gegründet, die gehört dann zur Stadt und noch ein paar andere eigene. Und dann baut die innerhalb von kürzester Zeit auf 20, 30 Leute hoch und schaufelt auf riesengroßen, bei uns waren es, glaube ich, 9 Hektar. Weiß ich jetzt aber nicht, kann sein, dass ich gerade lüge. Also eine große Anzahl von Fläche wird dann verwendet, um da irgendwelche großartigen Blumen und Gebilde und auch Kunst und alles Mögliche dort reinzubauen. Und dann sollen ein Jahr lang 500.000 Besucher da durchflanieren und sich gerade wohlfühlen. Das ist eigentlich die Landesgartenschau. So, das habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Und dann habe ich die Stadt kennengelernt und gedacht, oh Backe. Das geht nicht gut, das haut nicht hin, das kriegen die nicht hin, das ist alles viel zu klein hier. Weißt du, das ist eine Verwaltung, da sitzen 70, 80 Leute und dann kommt so ein Riesending und dann müsste man so ein Bauamt einfach mal von 5 auf 15 Leute hochschrauben. Kann man aber nicht, ist ja kein Geld da. Also, so, und diese Schieflagen, diese Problematiken, die dadurch entstanden, haben mir sehr schnell gezeigt, wo liegen eigentlich die Stärken und die Schwächen in kommunaler Arbeit. Und wie funktioniert es eigentlich mit kommunaler Arbeit? Und was ist Bürgermeister? Was denkst du eigentlich, was ein Bürgermeister macht? Weißt du das?
Der moderiert sehr viel, der organisiert sehr viel, vermute ich mal. Der muss sehr viel jonglieren. Und irgendwie hat der immer so eine permanente Sandwich-Position, finde ich.
Also es gibt tatsächlich hauptamtliche Bürgermeister. In dem Fall ist es so, dass du in erster Linie Verwaltungschefin bist oder Verwaltungschef. Also du leitest eine Verwaltung, das ist ganz normale Führungskraftarbeit, die man da macht. Aber es ist eine Verwaltung leiten, schon was Besonderes. Und dann bist du eben zusätzlich auch noch, wenn es gut ist, die treibende Kraft für die Entwicklung von dem, was du hast, also für die Entwicklung der Kommune. Das heißt, du musst alles, was mit Stadt zu tun hat, vorantreiben. Du musst Stadtkonzepte entwickeln, du musst Wirtschaftskonzepte entwickeln, du musst Stadtentwicklung überhaupt mal als Thema strategisch anfassen. All diese Dinge waren zu der Zeit in Bad Gandersheim, glaube ich, die letzten 30, 40 Jahre nicht mehr passiert. Das lag alles im Argen. Nun, ich habe gedacht, ich habe da eine Idee. Bin wieder lange alleine spazieren gegangen, fand die Idee grandios. Habe sie dann mit allen diskutiert. War damals schon seit einigen Jahren bei den Grünen. Gar nicht so aktiv, sondern eher begleitend, eher wohlwollend begleitend. Ich war also keine aktive Politikerin oder so, aber war eben politisch eingebunden, so ein bisschen in Einbeck und ringsherum. Einbeck gehört mit, also Gott, ich rede lauter Worte, die kennt ihr alle gar nicht, ne? Also Northeim, Einbeck, Göttingen, das ist so der Kiez, um den es sich handelt. Mhm. Also irgendwie waren dann alle doch einverstanden und die Grünen haben gesagt, super, wir haben eine Bürgermeisterkandidatin und ich in aller Naivität, super, dann mache ich das mal. Und bin da genauso rein, wie ich immer reingehe, einfach reingesprungen und habe dann in 8 Wochen Bürgermeisterwahlkampf gemacht, Bürgermeisterinnenwahlkampf betrieben.
Und hast, glaube ich, 46% in Summe später geholt gemacht. Stimmt das?
Ja, ich bin ja zweimal zur Wahl angetreten. Beim ersten Mal gab es ja einen Wahlbetrug von meiner Gegenkandidatin. Also die damals amtierende Bürgermeisterin hat sich natürlich auch zur Wahl aufgestellt. Und die hat aber betrogen. Und das Oberverwaltungsgericht in Celle hat dann gesagt, die Wahl ist ungültig. Kommando Bimmerle, alles zurück. Und dann nochmal. Und dann habe ich mich noch ein zweites Mal aufgestellt. Dieses Mal habe ich mich aufgestellt unabhängig und nicht mit den Grünen zusammen. Ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, kommunale Arbeit sollte so wenig wie möglich mit Parteiarbeit zu tun haben. Das liegt daran, dass kommunale Arbeit einfach sehr, man möchte fast sagen, Hands-on-Mentalität braucht. Also du entscheidest, kriegt der Kindergarten jetzt noch einen Spielplatz oder kriegt er keinen? Reißen wir jetzt die Straße A auf oder reißen wir erst die Straße B auf? kriegen wir es hin, dass unser Prunksaal eine neue Vertäfelung kriegt, oder kriegen wir es in diesem Jahr nicht hin? Das sind die Dinge, mit denen sich Verwaltung auseinandersetzen muss und mit denen sich auch Verwaltungschef auseinandersetzt. Da ist nicht viel mit Parteipolitik. Was hat die Partei da drin verloren? Wenn ich entscheide, ob da oben jetzt die Decke saniert wird, mal gar nichts. Und das ist in vielen, vielen Bereichen so. Und deswegen ist es immer so ein Kuriosum, wenn sich die Parteien dann aufstellen zur Wahl eines Bürgermeisters, aber als Parteiprogramm, es macht gar keinen Sinn, ein Parteiprogramm einer Partei zu präsentieren, wenn man Verwaltungschefin in einer kleinen Kommune werden will. Aber alle machen es. So, und deswegen habe ich das beim ersten Mal gemacht, beim zweiten Mal habe ich es nicht gemacht. Dann bin ich dann als Unabhängige aufgestellt. Habe entsetzlichen Gegenwind bekommen, weil damals, so wie heute, ne, die Grünen sind ja an allem schuld, das wissen wir ja. Und das hat sich sowas von reingesteigert, selbst in so einer kleinen Kommune. Ich habe Anfeindungen während des zweiten Wahlkampfs gehabt, die habe ich während des ersten Wahlkampfs nicht so intensiv gehabt wie beim zweiten Mal. Also 21 war die Stimmung für die Grünen noch oben, da ging es noch. Aber jetzt 24 war die letzte Wahl. Genau, letztes Jahr erst, genau. Letztes Jahr war die Stimmung derart beschissen, dass, also es war völlig egal, ob ich mich für unabhängig erklärt habe oder nicht. Ich habe Anfeindungen, also von, ich bin in die AfD-Ecke gesteckt worden. Die haben mich als Nazi-Braut verschimpft. Ich habe da auch im digitalen Raum Sachen lesen müssen. Irgendwann habe ich natürlich nicht mehr gelesen. Das war nicht von dieser Welt, wirklich nicht. Also sowohl nach rechts als auch nach links geschoben. Immer von denen, die Veränderungsprozesse halt nicht schätzen. Also man kann sich ja ungefähr vorstellen, wofür ich angetreten bin. Und natürlich bin ich für Veränderung angetreten. Natürlich bin ich mit Konzepten angetreten, Ideen auf den Tisch gelegt, was diese Stadt werden könnte, wie man aus dieser Stadt was raushält. Habe ihnen Strategien versucht nahezubringen. Da habe ich das erste Mal verstanden, was es heißt, so ehrlich, offen, grad raus zu sprechen, dass dich die Menschen, die gar keine Ahnung von all diesen Themen haben, verstehen. Die überhaupt nicht verstehen können, warum ich jetzt als Bürgermeisterin nicht gerade mal schnell die Straße da reparieren kann und warum ich aber als Bürgermeisterin jetzt auf die Idee komme, man könnte doch einen universitären Zweig von Hildesheim nach Bad Gandersheim holen und könnte jetzt die Hotels umwidmen in Studentenwohnungen und könnte und könnte und könnte. Das war so eine der Ideen, die ich hatte. Wie kommt ihr auf so ein schmales Brett? Also es hinzukriegen, die zu erreichen. Und da ist kein Falsch bei den Bürgern. Überhaupt nicht. Das ist ihr verdammtes Recht, so wenig Ahnung davon zu haben. Das ist einfach nicht ihr Beritt. So. Aber ich habe die verflixte Aufgabe, es so dicht an sie ranzubringen, dass sie es auch wirklich verstehen. Und da habe ich bei der letzten Wahl tatsächlich 47% verstanden. Das war gut.
Und da aber nicht gereicht. Da sind wir aber auch wieder bei der Parallele zum Marketing, finde ich. Ne? Ja. Du hast dieses Sender-Empfänger-Ding und ich finde zum Beispiel auch die Initiative, die es gerade gibt, einfache Sprache mehr in unsere Welt zu integrieren, finde ich super, weil immer dann, wenn ich zu ChatGPT sage oder zu irgendeinem anderen Tool, erklär's mal einem 15-Jährigen oder einem 8-Jährigen, dann verstehe ich es auch besser. Ja. Also warum muss Politik so sein, dass Menschen sie nicht verstehen? Sie kann doch so sein, dass Menschen sie einfach verstehen. Deswegen, da finde ich, da gibt's gerade diese Perspektivwechsel, die du auch eingangs angesprochen hast. Das sind sehr viele Parallelen zwischen Marketing und Politik.
Und ich sag dir was. Ich sag dir, warum es in der Politik nicht funktioniert. Und das habe ich Empfehlung gelernt in meinem Science Center. Wir haben im Science Center, um Kindern naturwissenschaftliche Phänomene zu erklären, Kuratoren. Wir haben Menschen, die sich didaktisch damit auseinandersetzen. Wir haben Menschen, die sich gestalterisch damit auseinandersetzen und die sich unendlich lange, meistens gemeinsam mit Forschern, darüber auseinandersetzen, wie erkläre ich einem 7-Jährigen Elektrizität? Und was davon ist überhaupt nicht relevant? Und was davon inspiriert einen 7-Jährigen aber, dieses Thema für sich irgendwie damit zu spielen, damit umzugehen, damit irgendwie ein Aha-Erlebnis, einen kleinen Heureka-Moment quasi zu haben, ne? Und diese Arbeit, dieses Runterbrechen von wissenschaftlichen Themen, also Wissenschaftskommunikation, in einen Bereich reinzukriegen, wo es dann bei Kindern ankommt oder auch bei Erwachsenen ankommt, die ja, ne, wir haben jetzt eine Sonderausstellung gehabt für KI. Also wir haben uns mit KI auseinandergesetzt vorletztes Jahr und haben eine Ausstellung gemacht und haben ganz viel mit Graphic Novels gearbeitet Und weil wir festgestellt haben, es gibt Geschichten, die muss man erzählen, die kann man nicht mehr darstellen. In der Quante ist das auch so eine Sache mit der Darstellung. Ne? Hm. So, aber wie funktioniert ein Ionenflug? Faszinierende Sache eigentlich, aber breche es runter, bis du es hast. Und dann kommt das Zweite, was die Politik nicht hat. Wir haben normalerweise die Fähigkeit, etwas tatsächlich zu begreifen. Hände, alle Sinne, die wir verwenden können, um etwas zu verstehen. In der Politik hast du das, entschuldige, verschissene Wort. Und dann kommt, und das ist noch viel schlimmer, das Bild dazu. Also gerade bei uns jetzt in der heutigen, so, wir sind so bildlastig geworden. Ich rede jetzt gar nicht von Veränderungen in Bildern und KI und den ganzen Kram, das meine ich nicht. Ich meine aber die Konsumierbarkeit von Meinungen qua einem Bild oder qua einem kurzen Reel, das ist eigentlich eine solche Komprimierung, dass man da überall mehr als einen Kurator davor setzen sollte. Das tut man aber nicht. Und das ist dann das der stimmt. Scheiß, der da rauskommt.
Das stimmt. Und das wird in Summe immer mehr, was wir jeden Tag verarbeiten dürfen. Deswegen, ja. Ich habe noch zwei, drei Anmerkungen dazu. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage, meine Liebe. Wir sind schon fast am Ende von der Zeit.
Okay.
Schade. Ich glaube, das wäre einer der vielen Podcasts, wo ich gerne zwei oder drei Teile machen würde. Und noch ein letztes Mal die Dank an die Katharina, dass sie dich empfohlen hat. Das ist ein unfassbar inspirierendes Gespräch. Ich wollte einen Aspekt noch zu dem, was du gesagt hast, beifügen oder dir da auch beipflichten. Und zwar deswegen glaube ich, weil was du sagtest zu den Kommunen und zu den Bürgermeistern, ich glaube, sehr, sehr viele Bürgermeister sind genau aus dem Grund, den du genannt hast, auch parteilos. Also es sind ja überproportional viele parteilose Bürgermeister. Ich finde es auch gut, weil du dann auch, und das ist auch wieder so ein Kommunikationsding, nicht von vornherein der CDU, FDP, SPD, whatever, name it, Bürgermeister bist, sondern einer, der erstmal tendenziell offen ist für alles. Und das finde ich clever und klug, was du da gesagt hast. Aber ich habe noch eine Frage, die mich sehr immer umtreibt und die ich gerade auch in deinem Fall sehr, sehr wichtig finde. Und du hast gesagt, es kam extrem viel Gegenwind. Du hast in den digitalen Medien und in den Medien sehr viel hässliche Dinge über dich gelesen, falsche Dinge über dich gelesen, Kritik gelesen. Und ich glaube auch in deinem Weg als Unternehmerin, den wir jetzt ja so schon so nur im Staccato die Highlights, so ein paar lustige oder wichtige Szenen durchgesprochen haben, wird es auch Downlights gegeben haben, wird es auch Misserfolge gegeben haben, wird es auch schwere Momente gegeben haben. Mhm. Und meine Frage, gerade von einem Menschen, der so wandelbar ist in seinem Leben wie du, wie gehst du prinzipiell mit Kritik um? Hast du da irgendwie einen Tipp für uns? Gibt es da irgendeinen, auch in deinem Coaching vielleicht irgendeinen Tipp, den du weitergibst?
Also es ist so eine, das klingt jetzt ein bisschen meditativ, man darf das aber wirklich auch als bare Münze nehmen. In die Lage zu kommen, etwas zu betrachten, ist unendlich wichtig bei Kritik. Also wenn ich Kritik an mir höre oder mich selbst kritisiere, ob jetzt, und es ist am Anfang noch gar nicht wichtig, ob die Kritik richtig im Sinne von richtig beim Sender oder richtig beim Empfänger, nicht, und das sind manchmal zwei Paar Schuhe, sondern es ist nur wichtig, dass du das Gefühl, diesen Moment hast von, ouch, da tut es fast weh, es ist ja ein Gefühl, ne? Kritik ist ja auch im ersten Moment so, und dann wird es vielleicht sogar noch peinlich, das hatte ich ja oft, ich hatte ja unendlich peinliche Situationen in meinem Leben, würde dich in letzter Mal so fragen, und es dann hinzukriegen, diesen Schritt zurückzugehen und nicht sofort zu antworten und dir den Mund zu halten, oder sich umdrehen. Oder bei Präsentationen habe ich zum Beispiel gelernt, dass ich musste dann aufs Klo. Ich musste mir einen Schuh binden. Ich habe mir dann so Tricks einfallen lassen, wenn es hart auf hart kam, um aus der Situation rauszugehen. Um irgendwie aus der Situation rauszugehen, die Luft zu holen und einen Ansatz zu finden, damit umzugehen. Und dann bin ich wieder reingegangen. Und das geht mir auch, glaube ich, heute so. Also ich habe... Mein Mann und ich, wir sind sehr unterschiedlich, auch in unserem Leben sehr unterschiedlich. Wir haben viel Anlass auch, um zu diskutieren miteinander. Und wir haben lange, lange miteinander gehadert, wie wir es hinkriegen. Man muss sich ja da viel ausprobieren und da gehen auch viele Sachen erstmal zu Bruch. Aber am Ende habe ich es geschafft, den Weg zu machen, dass tatsächlich, ich gehe raus aus der Situation, ich gehe in den Garten oder ich renne einer Katze hinterher oder ich von mir aus koche ich eine Suppe und dann gehe ich erst wieder zurück in die Situation. Und ich glaube, wenn man das gelernt hat, dann ist es nicht mehr so schlimm mit der Kritik. Also das ist meine Erfahrung dann gewesen. Aber das ist nichts, was einfach so geht. Und deswegen ist meine Empfehlung, geh raus aus der Situation und verwende einen Trick. Also manche nehmen auch nur einen Stift und lassen ihn bewusst fallen. Auch das ist schon der Moment, wo du rausgehst aus der Situation. Und das hilft ganz oft. Aber es ist nur ein kleiner Tipp jetzt. Ich
weiß nicht. Ist aber ein super Tipp. Und gibt es ja auch in verschiedenen Varianten, dass man sagt, überleg dir auch mal, wie wichtig ist das in 20 Minuten oder in 2 Minuten, in 2 Monaten, in 2 Jahren und so weiter. Ist es dann echt noch, hat das noch einen Stellenwert und so weiter. Ja. Aber es war mir schon mal wichtig, auch zu sagen, gerade weil du das erwähnt hast, diesen Gegenwind, diesen politischen, da noch mal kurz drauf zu reflektieren. Ja, meine Liebe, wir sind schon fast durch. Fast nur deswegen, weil ich noch so eine Abschlussfragenrunde habe.
Schade eigentlich. Und
ja, genau. Ich sag's ja, wir könnten eigentlich auch noch einen zweiten Teil machen. Vielleicht machen wir das einfach auch irgendwann mal. Okay. Oder ich komme mal nach Bad Gandersheim und ich komme mal zu dir. Ja. Und dann guck ich mir die Katzen und den Garten und alles mal
das
an.
Das können wir auch gerne. Das kannst du gerne machen, ja. Herzlich
das
eingeladen.
Das können wir gerne mal machen. Genau. Dankeschön. Ja, also meine erste Abschlussfrage wäre, gibt's irgendwas, was ich dir hätte als Frage stellen sollen, was du gerne beantwortet hättest, was ich nicht gefragt habe?
Das ist jetzt sind schon relativ Sätze so zusammengeschoben von dir, ne?
Anders gesagt, gibt es irgendwas, was du gerne noch unbedingt mitteilen möchtest?
Also ich glaube, ich darf so sagen, was viele sagen, die so viele Jahre in so einem Job drin sind. Und das ist, ich hätte mir gewünscht, ich hätte früher mehr Gelassenheit gehabt. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte früher Menschen getroffen, die sagen, so wie du bist, bist du richtig. Wenn ich das gewusst hätte, wie wichtig das ist, dass es das gibt, dann hätte ich mir diese Menschen gesucht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe viele Menschen um mich herum gehabt, die gesagt haben, das kannst du besser. Ich hatte viele Menschen um mich herum, die gesagt haben, das schaffst du auf gar keinen Fall. Und ich hatte zu wenig am Anfang gerade. Und das gilt halt fürs Jungsein ganz besonders eigentlich. Und das ist vielleicht das, was ich anderen mitgeben kann. Sucht euch Leute und geht in Menschen auf und ein, die zu euch sagen, so wie du bist, bist du richtig. Weil das stimmt immer. Also das ist schon, das ist schon was in so einem Job wie Marketing, ich meine, wir arbeiten in so einer gigantischen Blase und wir arbeiten immer noch in diesem Ideal von wahrscheinlich hilft's, wenn wir jetzt diese Kampagne auf den Markt bringt. Wahrscheinlich schon. Ne? Aber ist es so? Da kann man ja ganz unterschiedlicher Meinung sein. Auch die Relevanz von Marketing kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber deswegen, weil es eben kein Beruf ist wie Zahnarzt oder so, ist es so wichtig, Menschen zu haben, die einen den Rücken stärken und die nicht nur in Anforderungen und Aufforderungscharakter mit einem sprechen, sondern eben schön, dass du da bist. Hey, komm mal an, alles gut.
Hast gut gemacht. Ja. Sei mal stolz auf dich.
Ja, sei mal stolz auf dich, genau.
Habe ich heute übrigens zu jedem, ich habe dir im Vorgespräch erzählt, heute war ich als IHK-Prüfer unterwegs und ich finde es immer ganz wichtig, den jungen Leuten, wenn sie dann präsentiert haben, die sind natürlich durch, die haben schlecht geschlafen vorher und so weiter. Und wenn sie dann präsentiert haben, sage ich grundsätzlich jedem, auch wenn ich denke, es war vielleicht fachlich nicht so toll, sage ich immer, du kannst sehr stolz jetzt auf dich sein, dass du das gemacht hast. Ich finde es total wichtig. Also deswegen, ja, kann ich gut nachvollziehen. Und tatsächlich, und das schiebe ich jetzt einfach noch rein, obwohl es nicht in mein Redaktionskonzept passt, zum Motto, ich lasse mich treiben, habe ich hier eine Frage stehen, die ich dir nicht gestellt habe. Ich habe 1000 Sachen hier stehen, die ich dir nicht gestellt habe, weil wir einfach viel zu wenig Zeit hatten. Aber tatsächlich hätte ich nach der ganzen Geschichte deiner Jugend, vor allem mit Fokus auf deinen Vater, aber auch auf deine Eltern insgesamt, deine Mutter kam ein bisschen zu kurz an der Stelle, aber hätte ich die Frage hier stehen gehabt, haben deine Eltern dir eigentlich vermittelt, dass du richtig, dass du gut, dass das alles okay ist, so wie es ist? Also du bist hier richtig oder du bist richtig. War das ein Gefühl deiner Jugend oder ist das ein Gefühl, das du selbst erarbeitet hast dir?
Das ist ein Gefühl, das ich mir selbst erarbeiten musste. Also bei meinen Eltern steht schon der Satz, der innere Satz für meine Eltern ist, das kannst du besser. Also mein Ehrgeiz, mein nicht ruhen können, mein triebig bleiben, das habe ich aus diesem Satz rausgeholt. Leider, muss ich sagen. In mancher Hinsicht leider, weil ich habe diesen Satz lange falsch verstanden. Ich habe ihn abfällig verstanden, das kannst du besser. Ne? Und nicht, hey, cool, aber das kannst du besser. Es war dieser Satz, Dieses war dieser Vaterton. Naja,
das war mehr Vorwurf als Motivation dann an der Stelle.
Ja, ja, also ich habe den ja in meine Motivation dann umgemünzt. Das tut man ja als Kind. Also man schiebt das als Kind ja in die Ecke, in eine Ecke, mit der man dann leben kann. Und ich konnte damit leben. Ich hatte damit die Idee, okay, Hauptsache, ich mache es meinem Vater richtig. Und wenn der mich mal lobt, dann ist die Welt in Ordnung. Was er fast nie getan hat. Deswegen war die Welt da tatsächlich erst lange nicht in Ordnung. Und ich bin auch heute noch, ganz ehrlich, ich bin heute noch darauf angewiesen, dass andere Leute sagen, das machst du richtig, das machst du gut. Ich zehre danach, ich umgebe mich auch viel mit Menschen, weil ich davon auch lebe, dass die Leute mich angucken und sagen, ach, das war jetzt ein gutes Gespräch, ich danke dir dafür. Das brauche ich. Ist so. Das ist meine Ego-Pflege.
Übrigens, wenn ihr da noch nicht drüber gesprochen habt, Katharina und du, ihr seid ja nach wie vor in engem Kontakt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnt ihr darüber auch mal reden, denn das ist absolut parallel bei euch. Interessant. Ne? Oder du hörst mal in den Podcast mit ihr, dann hörst du das, ihr Vater, naja, egal, da reden wir ein andermal drüber. Gut, meine Liebe, die letzte Frage, die ich habe, nein, gar nicht, stimmt überhaupt nicht. Ich habe noch vorher noch eine Superkraft, ja, und die ist ganz wichtig. Ich habe nämlich noch eine Superkraft und die lautet, wenn du heute Abend in deinem Zelt oder wo auch immer die Äuglein schließt und dich für 6 Stunden in den verdienten Schlaf begibst, dann kannst du dir was wünschen. Und egal, was es ist, Bürgermeisteramt in Bad Gandersheim, nie mehr Regen, keine Ahnung, für die Menschen, für die Welt, für dich persönlich, egal was das ist, es passiert. Was wäre morgen anders?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch zum Abschied, aber egal. Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass ich wüsste, dass ich auf jeden Fall noch mindestens 5 Jahre lebe.
Mhm. Weil?
Weil ich das nicht weiß. Weil ich, weil ich auf der privaten Ebene mit einer sehr beschissenen Krankheit zu kämpfen habe, mit Krebs. Und das sieht alles nicht so lustig aus bei mir. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich... Also ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich bin das, was man austherapiert nennt. Das heißt, es gibt jetzt keine Therapien mehr oder sowas für mich. Ich bin jetzt sozusagen in der Warteposition. Wie lange geht es noch? Ne? Wie lange geht das noch gut? Und wie lange kann ich noch arbeiten? Wann wird es zu schwierig? Wann fangen die Schmerzen an? Also da tut sich eine ganz gruselige Welt im ersten Schritt, gruselige Welt auf. Ich beschäftige mich damit aber schon ein paar Jahre. Insofern ist die für mich nicht gruselig. Was ich aber wirklich furchtbar finde, ich habe dann irgendwann das gemacht, was man eine Bucketlist nennt. Also ne, so einmal am Atlantik Austern essen. Lauter so Zeugs steht da drauf und arbeitet diese Bucketlist auch fleißig ab. Und ich brauche noch so viel Zeit. Ich kriege das alles nicht in 1-2 Jahre reingeprügelt, das weiß ich schon, weil ich auch arbeiten will. Insofern wäre das mein Wunsch.
Also, weißt du, was meine Meinung dazu ist? Ja? Und ich habe leider kein Copyright auf die Wahrheit, auf den Wahrheitsgehalt, aber ich wünsche mir, dass mein Eindruck stimmt, ist, dass das Universum dir genau das gibt, was du brauchst, glaube ich. Das war in deinem Leben sehr oft so, habe ich den Eindruck. Und hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und du bist bei einer soliden 7-8 auf der Glücklichkeitsskala. Das im Anbetracht dessen, was du gerade gesagt hast, ist umso wertvoller und sehr schön. Deswegen, ich glaube, du bekommst die 5 Jahre.
Okay.
Ich würde es dir auf jeden Fall wünschen.
Das ist gut, wünsch mir das. Das ist gut.
Ich wünsche dir das auf jeden Fall, ja. Und übrigens, wir sind alle in der Warteposition, immer, jeden Tag.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Das ist auch gar nicht so schwierig.
Aber es ist dann eine andere Situation, wenn man sich dessen bewusst ist. Das verstehe ich total.
Das ist tatsächlich nochmal eine andere. Und mir geht es gar nicht so sehr darum. Also, ich habe so viel Leben gehabt. Alter Schwede, ich habe ja wirklich viel in meinem Leben gemacht. Ich will und kann mich auf keinen Fall beschweren, dass ich jetzt noch ganz viel machen muss, weil sonst mein Leben nicht komplett ist. Mein Leben ist komplett und vollständig in allem, in wirklich allem. Kann ich überhaupt nicht anders sagen. Aber ich habe diese verdammte Bucketlist. Entweder ich streiche da was oder ich beschließe, dass das Schicksal mir auch das noch zugutekommen lässt.
Aber ich finde, gerade bei der Affinität, die du zu Worten und zu Wortmelodien und zu Geräuschen und zu Momenten hast, finde ich, hast du fast die Verpflichtung, daraus ein Buch zu machen. Diese verdammte Bucketlist wäre der Titel. Und da könntest du das alles und dein Leben mal aufschreiben, so ein bisschen autobiografisch in einem Roman verarbeiten. Das würde ich cool finden. Ja, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende und ich habe die letzte tatsächlich Frage, liebe Grit. Hast du eine Empfehlung? Du weißt ja, du bist sozusagen über diese Frage hereingerutscht und ich danke der Katharina zum vierten Mal und macht das auch sehr, sehr gerne. Es war ein unheimlich inspirierendes Gespräch, auch gerade mit den ganzen Aspekten, die du reingebracht hast, ganz toll. Ja. Und ich weiß, dass die Zuhörer, die wir haben keine Millionen, aber die, die treue Zuhörer von Behind the Story sind, das sind Menschen, die genau solche Viten lieben, die genau die Learnings daraus ziehen und die passen sehr gut zu dem. Ja. Und die Frage, hast du einen Mensch, eine Empfehlung für einen Gast, wo du sagst, ja, oh, spannende Vita, musst du unbedingt mal einladen?
Ja, du lädst den Gerald Schöms ein. Geri.
Ja, den habe ich schon hier stehen.
Gerald Schöms, den lädst du ein, weil der hat wirklich ein wirklich auch spannendes Leben. Der ist ja viele, viele Jahre Schröder und Schöms. Der hat keine andere Agentur gehabt, außer Schröder und Schöms. Mhm. Er hat dann irgendwann bei anderen Agenturen noch Anteile gekauft, aber das ist eine andere Geschichte. Aber der hat irgendwann den Switch gemacht und hat angefangen, in ein zweites Leben einzutauchen. Und das soll er dir gerne selber erzählen. Hat auch wirklich ein spannendes Leben, spannende Vita hinter sich gebracht. Auch ein Mensch mit Brüchen, was vielleicht zu solchen Vita ja auch immer dazugehört, dass es Brüche gibt, die gibt es auch bei ihm. Und er hat einfach, er hat auch dieses Kommunikationsgehen.
Herrlich.
Ja, genau. Also das
ich lade sich, ja.
Den kannst du auf jeden Fall nehmen. Der ist gut.
Ja, ich lade solche Menschen unheimlich gerne ein, weil dann auch das Gespräch so leicht ist und auch zwischen uns. Mhm. Also ich hatte jetzt eher das Gefühl, wir kennen uns schon 20 Jahre, anstatt wir haben einmal miteinander telefoniert. Das war ein ganz unfassbar schönes Gespräch mit vielen Learnings. Und was ich sehr mag, ist immer, weil ich sage in meinen Vorträgen immer am Ende, Gänsehaut lügt nie, weil ich sage, im Marketing sollten wir ein bisschen drüber nachdenken, was Menschen fühlen, wenn sie unsere Slogans hören, unsere Produkte nutzen und so weiter. Also ja, fühlen ist ein wichtiges Ding und ich habe mich sehr wohl gefühlt mit dir in dem Studio und ich hatte auch den ein oder anderen Gänsehautmoment und dafür danke ich dir herzlich.
Oh, ich danke dir für dieses Feedback, großartig, sehr schön. Ich habe mich auch wohl gefühlt, sehr. Deswegen, Dankeschön. Ich könnte jetzt auch einfach so mit dir weiterschnacken, das machen wir einfach tatsächlich mal auf der echten und nicht nur auf der Tonspur.
Ganz genau, okay. Das machen wir auf jeden Fall. Ich danke dir dafür, danke dir für die Zeit, danke dir für die Einblicke in dein Leben und freue mich, wenn wir uns persönlich sehen.
Dann bis bald.
Bis ganz bald, mach's gut.
Bis bald.
Tschüss.